Der Wille Gottes in der jesuischen Verkündigung. Fußspur Gottes, sagten wir schon, sei, unbefangen betrachtet und historisch genommen, Religion. Jesus wird zu einer Urkunde, um Göttliches von sich ablesen zu lassen. Die Ehre, dies für alle Zeiten zu vermitteln, fällt den drei ersten Evangelien zu. Erstens. Der göttliche Wille wird einzig und allein gemessen an der Seele des Menschen. Das ist evangelische Quintessenz. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben darzureichen versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Matthäus 7,11. Lukas paraphrasiert den Schlussgedanken im pfingstlichen Sinne. Wie viel mehr wird der Vater vom Himmel Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Lukas 11,13. In der Willenssphäre bekundet sich das jüdische Blut. Das einheitliche Kennzeichen der gesamten altisraelitischen und jüdischen Religion ist ihr ausgesprochener Voluntarismus. Der Wille hat sich bei den Juden siegreich an die Spitze aller religiösen Regungen gesetzt und, wo er es nötig fand, unterwarf er sich alle gefühlsmäßigen Bestandteile der Religion, wo solche ihm im Wege standen, bis sie ihm nicht mehr im Wege waren. Das mag man ruhig dahin auslegen, dass zwischen Willen und religiösen Gefühlen ein Gegensatz besteht. Religiöse Gefühle sind symbolischer Natur, was so viel heißen will, als sie treten auf dem Erscheinungswege auf den Empfänglichen zu. Ein Gebot mit seinem kategorischen Imperativ fällt somit nicht unter die bildhaltigen Gefühle. Die 10 Gebote des mosaischen Gesetzes, deren zweite Tafel Jesus in der Bergpredigt Matthäus 5,21 folgende zum Teil zergliedert, legen vor allem auch die menschliche Bildfreudigkeit an Ketten. Jesus aber kannte von Jugend auf die Freiheit der Frömmigkeit, die sich an der Anschaulichkeit, an der Schönheit der Welt nicht satt sah. Aber leuchtende Farben symbolischer Schauung brechen sich am Geiste. Es war bei Jesus wirklich Wille, was tief eingebettet war in ein flutendes Seelenleben. Er legte seinem Gott, der gut war, allein gut auf der Welt, diesem Vater der Güte, als seine Haupteigenschaft Willen bei. Im Unser Vater, es geschehe dein Wille, wie im Himmel auch auf Erden. Matthäus 6,10. Dies also die nachträgliche Auslegung der Urgemeinde. Bei der Absage an unaufrichtige Verehrer: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern der den Willen des Vaters im Himmel tut. Matthäus 7,21. bei der Lossage von der Familie. Wer da tut den Willen meines Vaters in den Himmeln, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Matthäus 12, 56, Markus 3, 35. Beim Lobpreis der Kinder. Also ist es nicht der Wille eures Vaters in den Himmeln, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Matthäus 18, 14. In Gethsemane. Vater, wenn du möchtest diesen Becher an mir vorüberziehen lassen, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Matthäus 26, 42, Lukas 22, 42. Diese Sprüche sind Gemeindeauslegung. Beim Willen Gottes vollends handelt es sich nicht so sehr um das gewollte Wollen als um das gute Wollen. Der Wille wird da die Wohlfahrt herbeiführen und nur zum Schutze des Guten Vernichtungswille sein. Da das Wollen aber immerhin von Gott ausgeübt wird, entspricht dieser Seinswille, der nicht unser menschlicher Wille ist, dem Weltgeschehen, das ohne eine Rücksicht auf das Wohl oder Wehe des Einzelnen dahinbraust. Der Wille Gottes erhebt sich damit in die Weltweite des großen, unendlichen Schicksals, mit dem er sich nun aber doch nicht einfach verschmilzt. Ein Gotteswille bildet das Gegenteil vom bloßen Schicksal. In die evangelische Frömmigkeit wird mit diesem Glauben an einen göttlichen Willen ein Moment hineingetragen, das einmal dem Gottesglauben die Höhe des großen Schicksals sichert und ihn doch von der Unerbittlichkeit des blinden Schicksals bewahrt. Oder meinest du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir sofort mehr als 10 Legionen Engel zur Verfügung stellte? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Matthäus 26, 53 folgende. Gott hat nicht völlig freie Hand. Über ihm steht das Schicksal in Form der heiligen Schriftverheißung, ähnlich gesetzmäßig und unbeugsam ichern wie über Kronos die Moira. Also das Mitleid mit dem Todesleiden des lieben Kindes darf ihn nicht erweichen. Deshalb darf der Mensch nicht Gott Willkür zuschieben, wenn der Vaterwille das Kind zum Untergang führt. Jesus legt nun mit Innigkeit das kosmische Pathos des Gottwillens in das Einzelschicksal zurück. Auch der letzte, unscheinbare Mitmensch, sobald er als unser Nächster in demselben Du-Verhältnis steht, zum Vater im Himmel, wie wir alle, ist dank der Vorsehung geborgen. Und zwar umso viel besser, als ja sogar die Gräser und die Vögel der Natur in Gottes Hand stehen und auch das geringste Menschenkind noch sehr viel mehr wert ist als ein gewöhnlicher Sperling, deren man für 2 Pfennige ihrer 5 auf dem Markte kauft. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um zwei Asse, und nicht einer von ihnen ist vergessen vor Gott, aber bei euch sind auch die Haare auf dem Kopfe alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Lukas 12,6. Es war undenkbar, dass ein atmender Mensch, der als solcher einen Wert darstellte, himmelweit über dem Marktwert der Tiere, nicht des göttlichen Schutzes genoss. Das wichtigste Wort in dieser Hinsicht lautet: Was hat denn der Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt auf Kosten seiner Seele? Oder was kann ein Mensch als Kaufpreis für seine Seele hinterlegen? Markus 8,36, Matthäus 14,26. Im griechischen Text heißt es ausdrücklich Psyche. Auch im voraufgehenden Umtext heißt es: Wer die Psyche verlieren oder gewinnen will. Markus 8,35, Matthäus 14,25, Lukas 9,24. Die Kraft, die das Schiff treibt, ist immer göttlich. Nur insofern kann menschliche Mithilfe ihrerseits beitragen, dass sie durch einen entsprechenden sittlichen Wandel nicht aus der Gnade fällt. Der Mensch kann also sein Heil höchstens steuern, doch niemals es bewirken. Es decken sich Lebensgefühl und Gottgefühl bei Jesus. Doch bieten die geistbetonten oder pneumatischen Stellen der Synoptiker eine psychologische Schwierigkeit, die dann das vierte Evangelium sowohl verschärft als aufhebt. In diesem bilden Wille, Leben, Geist Gegenstand einer zugrunde liegenden ausgearbeiteten Lehre, während die drei ersten Evangelisten bei Verwendung der Vokabel Geist oder Pneuma der Meinung sind, dass an die Stelle der verabschiedeten Gesetzesgerechtigkeit das unmittelbare, instinktive Lebensgefühl zu treten habe. An der Spitze der Seligpreisungen steht: Selig, die ihr arm an Geist seid, euer ist das Reich Gottes. Kombination aus Matthäus 5,3 und Lukas 6,20. Entweder wird hier beglückwünscht, wer wenig Geist hat, im Sinne von nicht recht gescheit ist, was auf ein Lob der Dummheit oder Narrheit hinausliefe, freilich ohne ironischen Ton. Oder dann heißt arm im Geiste eine Einseitigkeit der intellektuellen Ausstattung, die ein offensichtlicher Vorzug ist und etwa dem entspricht, was wir unter Instinktsicherheit verstehen. Ein schweizerischer Kulturhistoriker sagt vom Berner Geist, die bernische Volkssprache zeige eine merkwürdige, ungeistige Auffassung von Geist. Sie kennt das Wort fast nur in der sinnlich-animalischen Bedeutung. Geistreich heißen im Berndeutschen höchstens etwa feurige Pferde und hitzige Jagdhunde, wie man bei Gotthelf lesen kann. Wir müssen bei der Auslegung der ersten Seligpreisung mit der Möglichkeit rechnen, dass hier in dieser galiläischen Landpredigt die aramäische Volkssprache bei der Wiedergabe durch das griechische Pneuma verkürzt wurde. Den Geistreichen wurde das Lob in Tadel verkehrt und ihnen als erfreuliches Gegenstück die Geistesarmen entgegengehalten. Man nimmt an, bei Lukas, der in seinen Varianten zur Bergpredigt auch sonst ursprünglicher zu überliefern scheint, habe sich das Richtige erhalten, wenn er ohne jeden Beisatz nur die Armen selig preist. Die Prophetenstelle vom Armenevangelium Jesajas 61,1, die Jesus wieder gegen Johannes heranzieht, Matthäus 11,5b, klingt schon hier beherrschend auf. Aber der matthäische Eintrag braucht dann doch keine Entstellung zu sein. Arm und ungebildet fiel doch für die Verachtung durch die Reichen und Vornehmen in eins zusammen, wie der Ausdruck Landvolk am Chaares weit mehr noch das Fehlen von Kenntnissen als von Geld tadeln soll. Und dagegen wendet sich Jesus in seiner Seligpreisung der Armen. Es ist völlig einerlei, ob man nicht Geld oder nicht Geist hat. Armut ist ein Vorzug. Jesus will deshalb seine Verkündigung gleich als parteifassende Standespredigt einführen. Wer an Geld oder an Kenntnissen zu kurz gekommen ist, soll froh sein, denn eben für ihn und seinesgleichen naht sich das Reich Gottes. Ohne Geld und ohne Geist wird man sein Bürger. Dies etwa als Antwort auf die Psalmstelle: Jahwe, wer darf auf deinem heiligen Berge Bürger sein? Psalmen 15,1. Die zweite pneumatische Stelle der Spruchsammlung steht nicht vereinzelt. Sie ist abgerundetes Glied einer Kette gleichgerundeter anderer Glieder, die durch gemeinsame Klammern verknüpft, ihre Selbstständigkeit dennoch behalten. Deshalb sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Matthäus 12,31. Diese schlichte matthäische Fassung wird bei Markus und Lukas mit dem Begriff des Heiligen Geistes und des Menschensohnes dogmatisiert. Der Sinn des Spruchs liegt in der apokalyptischen Auslegung des Pneuma. Innerstes Seelenleben wird hier mehr oder weniger zu Unrecht als Geist angesprochen. Die vorhergehend von uns erwähnte erste Seligpreisung hat ja Geistesarmut, also Mangel an Geist, für die Zugehörigkeit zum göttlichen Lebensreiche an erster Stelle zur Bedingung gemacht. Das setzt einen entschiedenen Gegensatz zwischen Geist und Leben voraus. Wer sich einer solchen Gesinnung schuldig macht, dass er die Lebensgefühle kränkt oder untergräbt, ja auch nur vernachlässigt, der bürdet, lassen die Synoptiker Jesus sagen, ein Vergehen auf sich, das schlechthin als unverzeihlich zu gelten hat. Es schließt sich eine weitere Erklärung an. Auch wer ein Wort sagt gegen einen Menschen wie mich, es wird ihm vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist spricht, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem noch in dem zukünftigen Weltalter. Matthäus 12, 32. Bleiben wir bei dem zur Wahl gestellten Doppelausdruck lebendiges Gottgefühl und göttliches Lebensgefühl, dann stehen wir vor einer psychologischen Aussage allerersten Ranges. Jesus sagt, sogar wenn ein Mensch wie er beleidigt werde, liege nur eine persönliche, nicht eine grundsätzliche Entwürdigung vor. Beleidigung zugefügt dem Geist aber bedeutet die Antastung eines göttlichen Kraftherdes und da liegt eine Sünde gegen die kosmischen Kräfte vor, die niemals Verzeihung zu erwarten hat. Sogar wenn jemand sich so weit vergäße gegen den Höchsten der Menschen, worunter stillschweigend jene primäre, sozusagen rassenmäßige, durch entfallene Wahl von vornherein entschiedene Gottessohnschaft zu verstehen ist, wie sie sich bei Jesus selbst zur Schau bot, ein übles Wort zu wagen, auch da läge noch keine nicht wiedergutzumachende Versündigung vor. Wohl aber muss in Zeit und Ewigkeit für völlig geächtet und verflucht gelten alles, was an übler Nachrede dem göttlichen Lebensgefühl im Menschen zugedacht ist. Oder wo ist unter euch ein Mensch, der seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein gäbe, oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange gäbe. Matthäus 7, 7 folgende. Gut zu sein, wie der Vater im Himmel gegen die Menschen ist, die ihm kindlich vertrauen, ist eine angeborene Naturanlage, wie sie im harmlosen und unverbildeten Menschen zweifellos vorhanden ist. Wer ihrer Verkümmerung solchen Vorschub leistet, begeht eine so unverantwortliche Handlung, verrät eine so abscheuliche und nichtswürdige Gesinnung, dass sie überhaupt nicht auf Vergebung rechnen darf. Dazu kommt noch das natürliche Benehmen gegen Kinder und sonstige Wehrlose. Die Kindeslobpreisung ist uns schon bekannt, Matthäus 18, 1-6 sowie 10 und 14. Sehet zu, dass ihr nicht eines von diesen Kleinen gering schätzt, denn ich sage euch, ihre Engel in den Himmeln sehen alle Zeit das Antlitz meines himmlischen Vaters. So ist es nicht der Wille meines himmlischen Vaters, dass eines von diesen Kleinen verloren gehe. Auch hier wird nichts anderes verkündet, als dieses göttlich-natürliche Lebensgefühl, dessen Verletzung die schrecklichste, durch nichts zu entsühnende Sünde sei, die das Gottesreich kennt. Eine dritte synoptische Stelle, die wir pneumatisch nennen können, obschon in ihr der Ausdruck Geist nicht vorkommt, findet sich in der Rede der Jüngeraussendung. wenn es das Haus wert ist, so komme euer Friede über es. Ist es aber dessen nicht wert, so kehre euer Friede zu euch zurück. Matthäus 10, 13. Ferner zur Ergänzung noch: Denn wer seine Seele retten will, der verliert sie. Wer aber seine Seele verliert, um meinetwillen, der findet sie. Matthäus 16, 25 folgende. Hier wird das göttliche Lebensgefühl auf seinen Wert hin gemessen. Die Wertbestimmung auf die Friedenseigenschaft hin gewinnt ihren eigentlichen Sinn in dieser Verbindung mit der Selbsthingabe. Umgekehrt sind Gewinn und Verlust des Lebens an die Lösung und Entspannung der Willenseinstellung gebunden. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Matthäus 5, 9. Friedfertig bedeutet eine Gesinnung, die an sich Frieden bewirkt und um sich her verbreitet. Wenn du dein Opfer zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass dein Opfer vor dem Altar und geh und vertrage dich erst mit deinem Bruder und dann komm und bring dein Opfer dar. Sei dem, der mit dir rechten will, zu Willen und säume nicht, solange du noch mit ihm auf dem Wege bist, damit er dich nicht dem Richter übergebe und der Richter dem Büttel und du ins Gefängnis geworfen werdest. Amen, ich sage dir, du wirst nicht herauskommen, bis du den letzten Heller bezahlt hast. Matthäus 5, 23 bis 26. Dabei ist eine Reinigungsinstanz vorgesehen im Gewissenskampf, aus dem dann die Friedfertigkeit als Ergebnis hervorgeht. Denn jeder soll mit Feuer gebeizt werden. Markus 9, 49. Eine echt apokalyptische Redewendung im Sinne des nahenden Gerichtsfeuers, die Jesus auch hier wie sonst in die persönliche Seele einbezieht. Es handelt sich da nicht um das Höllische, sondern um ein Läuterungs- oder Fegefeuer in der eigenen Brust. Der sittliche Besserungsprozess, den Johannes ins Volk warf, wird auch hier wieder Salz genannt, wie wohl immer, wenn Jesus die Täufersache im Auge hat, die durch diesen Ausdruck recht eigentlich chiffriert erscheint und nur anstelle dieses Bildzeichens eingesetzt zu werden braucht. Die echte Wirkung des täuferischen Reuerufs war es ja gewesen, die Welt aufzuwecken zu einem Leben in Gott, das wirklich nun verdiente Leben geheißen zu werden. Letzte Wirkung eines Lebens in Gott war jedoch der Friede auf Erden. Und ehe sie sich dessen versahen, war um den Engel die Menge der himmlischen Heerschar, die Gott lobten und sprachen: Ehre sei Gott in den Höhen oben und auf Erden Friede bei Menschen von gutem Einvernehmen. Lukas 2, 13 folgende. Lukas, der in seiner Vorgeschichte Jesus mit dem Täufer zusammensieht, lässt auch seine himmlische Weihnachtsbotschaft gipfeln in der doppelten Verkündigung der mächtigen Gottesehre und des irdischen Menschenfriedens. Das ist die Auflösung durch die Urgemeinde im Rückblick auf die erlebte eigene Heilsgeschichte, als man sich stolz und froh besann, wie das alles gekommen war. Die Errungenschaft selbst war in herber Gedankenschärfe enthalten, in jenem Herrenwort, das Markus unmittelbar an die Ansage von der Feuerbeize anschließt. Habt in euch selbst Salz und seid friedfertig zueinander. Markus 9,50b. Wenige Verse weiter oben aber wird gedroht mit dem Feuer, das nicht verlischt. Markus 9,44. Wenn im Menschen das Salz salzlos wird, Markus 9,50a, dann wird das äonische Feuer vertilgendes Gerichtsfeuer. Ist aber das Salz gut eben da, so dient es zum Läuterungsfeuer und wirkt lebenmehrend. Warum aber Salz? Was ist der Sinn dieses Symbols in Jesu Munde? Das Feuer zerstört das Schlechte nicht, aber das Gute, nach apokalyptischer Meinung. Es wirkt in der Zubereitung mit, wie dem Salz positiv eine erhaltende Wirkung beigemessen wird. Das Salz ist wohl gut, wenn aber auch das Salz taub wird, womit soll es wieder zu Kraft kommen? Es ist weder aufs Land noch auf den Mist brauchbar, man wirft es weg. Lukas 14,34 folgende. Der Seelenfrieden betätigt sich als Selbsthingabe. Solche Hingebung an andere ist, wenn sie auf fruchtbarem, dieses Wortes würdigem Boden erfolgt, meint Jesus, der wirkliche Lebensgewinn. Deshalb würde niemals der Besitz der Welt in äußerer Hinsicht, Macht, Erfolg, den Verlust eines solchen aus der Selbsthingebung strömenden Seelenfriedens wettmachen. Dieses innere Leben in göttlicher Zufriedenheit ist aber das Gegenteil von genau geregelter Lebenseinteilung und stundenmäßiger, vorschriftgefesselter Abwicklung erfüllter Gebote, Stunde um Stunde nach dem Uhrwerk der rituellen Satzungen oder einem mechanisch gehenden Pflichtbewusstsein. Gegen eine solche hilft nur Würzung mit Salz, dem eine ebensolche Würzung durch Feuer zur Seite geht. Feuer und Salz sind die beiden äonischen Lebensmittel der apokalyptischen Theologie. Mit Salz gebeizt, mit Feuer geheizt, könnte man es sprichwörtlich formulieren. Jedenfalls ist es der mittelste Kern der jesuischen Lebenslehre. Der Gott zugehörige Mensch muss sich im äonischen Feuer der Prüfung und Drangsale so zubereiten lassen, dass Gott ihn schmecken kann. Dann erst lebt er. Das lebendige Gottgefühl des Menschen, wie Jesus es versteht, ist das Gegenstück zur Küche des Teufels und der Bratglut der Höllenhitze, wie sie heute noch als Erbschaft der alten Apokalyptik in der europäischen Volkskunde weiterlebt. Alle diese Stellen vom Salz und vom Feuer als den äonischen Lebenssymbolen finden sich nur noch als Splitter über die Überlieferung hin versprengt, weil sie in ihrer thematischen Bedeutung von der Urgemeinde nicht mehr verstanden wurden. Von dem, was man als die göttliche Lebensmacht unmittelbar spürt, erfasst werden und sich tragen lassen, die aufjauchzende Seligkeit, von der man sich durchzittert fühlt, diese außer aller Gesetzlichkeit einherflutenden Triebmächte, sie sind das Heilige im menschlichen Leben, das gehütet und gepflegt werden muss und dessen Lästerung die einzig unverzeihliche Sünde ist. Denn solche Lästerung hat zur unvermeidlichen Folge, dass göttliches Gut von der Erde vertrieben und zurückgezogen wird. Es wäre ja nicht ausgeschlossen, dass dem gütigen Vater im Himmel die Geduld einmal ausginge und ihm nach aller Langmut eben sein Liebeswerben eines Tages verleidete. Gegen diese Gefahr kommt überhaupt keine andere in Frage. Und sie besteht nur da, wo Lästerung des göttlichen Lebensgefühls besteht. Darum steht auf solche Lästerung ärgste Höllenstrafe. Am reinsten und häufigsten ist diese göttliche Lebensmacht aufgespeichert im unschuldigen Kinde. Darum einen Mühlstein um den Hals und ins Wasser mit dem, der ein Kind kränkt. Matthäus 15, 6. Ärgernis und Lästerung ist Teufelswerk. Alle andere Gesinnung kann noch in göttliche Lebenskraft umgeschmolzen werden. Und darum nimmt nun diese flutende Lebensmacht Festigkeit und Härte an und äußert sich von Gott her als Wille, weil der den Menschen zugewendete göttliche Sinn sich gegen Widerstände wappnet, nicht einfach aufgesaugt und verschluckt werden kann, sondern über die Fähigkeit verfügt, sich zur Wehr zu setzen. Also nicht einfach die günstige, freundliche, beseligende, gute Windseite des blinden Schicksals ist göttliche Vatergüte. Hinter dem Vater steht der mächtige König sofort, sobald eine solche Gefahr droht. Insofern ist dieser Reichsglaube nicht Ergebung in das Unabwendbare, eben weil er Ergebung in den Willen Gottes ist. Sobald aber Gott in den Höhen oben die ihm gebührende Ehre gegeben und gelassen wird, dann tritt als Ergänzungszustand ganz von selbst der Friede auf Erden ein. Unter dem Menschen herrscht dann das gute Einvernehmen, das schon die Propheten, namentlich Jesajas ums Jahr 734 vor Christus, Jesajas 1 bis 9, herbeisehnten. Selbst die Bestien der Tierwelt haben ihre Wildheit abgelegt und sind in die Sanftmut des Friedensreichs eingetreten. Gottes Furcht und Wohlgefallen, Jesajas 11, 3, das Reis hervorgebrochen aus der Wurzel, Isa is, eben da Vers 1, erfüllte und schmückte den Sinn der Urgemeinde als ihr Höchstes. Darin bestand ihr göttliches Lebensgefühl. Sie erinnerte sich dabei an die Warnung, ja Drohung, dass gegen dieses Gefühl des Pneuma kein Gemeindeglied sich vergehen darf. Friedensbruch gegen die pneumatische Gemeinschaft zu verüben, ist die einzige unverzeihliche Sünde, denn sie ist der verbrecherische Anschlag auf das Leben in, mit und durch Gott. Die Überlieferung hat die Reihenfolge der Seligpreisungen, welche für den Ausdruck dieses Glücksgefühls zu gelten haben, denn auch so angeordnet, dass sie sowohl in der Friedensliebe als auch im Lobpreis der damit verbundenen Drangsale gipfeln. Matthäus 5, 9 folgende, Lukas 6, 22. Und Söhne Gottes werden dabei nur die Friedfertigen genannt. Zweitens. Die jesuische Verkündigung bindet das gute Schicksal der Griechen Agathe, Tyche an einen Willen, den das Heidentum als Ursprung göttlicher Güte nicht kennt. Gütige Heidengötter sind immer Schenkende, niemals Wollende. Böse fügen entweder Schaden zu oder vernichten ganz. Andere wieder drohen und schrecken, aber Bedingungen, gegen deren Erfüllung sie gnädig sind, stellen sie nur auf den Boden des kultischen Opfers, nicht aber der sittlichen Besserung. Sie verlangen vom Frommen die Opfer. Nur auf dem Boden des Kultus ist ungehorsam Frevel. Im Judentum heißt es hingegen, und zwar ist es Jesus selbst, der sich diesen Standpunkt in seiner neuen Umkehr aneignet, siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. 1. Samuel 15, 22. Weshalb Jesus, Matthäus 9, 13, nach Hosea 6, 6, sich der Kritik am Opfer anschließt. Die Prophetie sah die Größe ihres Gottes in der unverständlichen Art seines Vorgehens. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesajas 55, 8 folgende. Gottes Wille muss, um sich göttlich zu erweisen, menschlich unverständlich und also Willkür sein. Je willkürlicher Gott, desto größer Gott. Ist es aber zugleich noch der Wille eines gütigen Vaters, dann wird aus der göttlichen Willkür die göttliche Gnade. Diese Modulation aus dem jüdischen Willensbereich in das Reich der reinen Symbole hinüber, Vatersymbol, Königssymbol, wird verständlich nur aus dem Walten eines ganz bestimmten seelischen Vermögens. Es ist das der Vollendungstrieb. Er stellt sich in den Synoptikern am schönsten dar in den Wachstumsgleichnissen des Matthäus, siehe 13. Nicht alle verkünden sie den Vollendungstrieb. Zunächst noch herrscht recht deutlich der Zweck vor, ein erzieherischer Zweck, damit möglichst reichlich, möglichst oft und viel für Gott geerntet werden könne. Dieses Quantitätsideal des Täufers überwiegt zunächst noch. Wir sehen aber doch auch schon da, wie es schon von allem Anfang liquidiert werden soll. Es steuert alles auf das Anschauen des Bildes zu, das dem Gleichnisse den Sinn verleiht. Es wird erreicht im Gleichnis vom Senfkorn. Noch ein Gleichnis legte er ihnen vor. Das Reich des Himmels gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte, als da das kleinste ist von allen Sämereien. Wenn es aber wächst, so ist es das größte unter den Sträuchern und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen Wohnung nehmen. Matthäus 13, 31 folgende. Hier wird nicht der Ertrag einer Nutzpflanze zum Gleichniskern erwählt, wie in den vorhergehenden Stücken bei Matthäus der Nutzertrag von Ackersaat und Schleppnetz, sondern ihr Anblick. Der Zweck hat dem Bilde Platz gemacht. Das ist für unsere Jesuspsychologie von großer Bedeutung. Nicht von den guten Früchten ist hier mehr die Rede. Gerade das Gleichnis von dem stattlichen Senfbusch beweist den Reichtum der jesuischen Auffassung. Die Unruhe, es beim sittlichen Verhalten nicht bewenden zu lassen, lässt das Maß, das an den Wert des Lebens zu legen ist, vom ethischen Gebiete hinüberspielen ins Ästhetische. Von der Nutznießung wird aufgestiegen zum Genuss der Schönheit. Der Baum ist dann wertvoll nicht mehr, weil er Früchte bringt, sondern weil es eine Lust ist, ihn mit wiegenden Ästen und erfüllt vom Lied der Vögel sinnenfällig vor sich zu haben. Und selbst wenn man beim Senfbusch noch an der Richtigkeit dieser Auslegung zweifeln müsste, so lässt die kostbare Perle keine andere zu. Jesus hat den Nutzeffekt des ethischen und auch des kaufmännischen Handelns nicht gering geschätzt oder gar beanstandet. Der Kursgewinn und derartiges spielt in der logischen Argumentation seiner letzten Gleichnisse als Motiv eine große Rolle, ohne dass an diesen öffentlichen Gepflogenheiten und Einrichtungen an sich irgendetwas ausgesetzt wird. Die jüdische Rasse mit ihren merkantilen Interessen bekundet sich sichtlich auch in Jesus. Die Freude am erfolgreichen, gewinnbringenden Handelsverkehr. Ja, eine instinktive Lust an klingender Münze steckte ihm irgendwie im Blute. Der verlorene Groschen, Lukas 15, 8-10, die gewissenhafte oder ungesetzliche Vermögensverwaltung, Matthäus 24, 45 folgende, Lukas 12, 42 folgende und Lukas 16, 1 folgende. Der Geizige und der Törichte Reiche, Lukas 16, 19 folgende und Lukas 12, 13 folgende. Die Börsenspekulation mit den anvertrauten Pfunden, allwo der Nichtspekulant als träge, ja als untreu dasteht, Matthäus 25, 14 folgende, Lukas 19, 11 folgende. Die Sicherung des Vermögens durch Eingraben in die Erde, Matthäus 13, 44, Zeugen davon. Den Besitz ins Schweißtuch einzuwickeln, Lukas 19, 20, ähnlich wie der französische Bauer das Seinige im Bas de Laine versteckt, gilt Jesus als eine törichte Handlungsweise. Man soll sein Geld zinstragend anlegen. Man darf gewiss diese zeitgeschichtliche Gebundenheit nicht übertreiben. Vor die moderne Beurteilungsweise volkswirtschaftlicher Freigeldler gestellt, hätte Jesus vermutlich zugegeben, der Zins sei vom Übel. Schon das mosaische Gesetz hatte Sinn dafür und wollte deshalb den Volksgenossen schonen. Nur am Nichtjuden sollte Wucher getrieben werden dürfen. Von deinem Volksgenossen darfst du keine Zinsen nehmen, weder für Geld noch für Nahrungsmittel noch für sonst etwas, das man auf Zinsen leihen kann. Deuteronomium 23,20. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, Lukas 10, 30 folgende, hat aber Jesus den nationalen Gesinnungshochmut als religiös völlig untauglich gebrandmarkt. Es kann also mit Recht gefolgert werden, dass er dem Zinsnehmen auch an Ausländern und damit der Zinswirtschaft überhaupt entgegengetreten wäre. Hätte man darauf gepocht, zu den Alten sei gesagt, von dem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, aber von deinem Volksgenossen darfst du keine fordern, Deuteronomium 23, 21, so hätte hier zweifellos Jesus ein weiteres Ich aber sage euch bereitgehalten, sobald der Kapitalismus in jener Zeit schon die heutigen Formen angenommen hätte. Vergleiche noch Lukas 6, 34, 35, Matthäus 5, 4. Sein beherrschender Obergedanke lautet ja, irdischer Besitz, sowohl an Geld wie an technischer Könnerschaft, gereicht der Seele nicht zum Vorteil, sondern bildet eine Gefahr für sie. Alles verblasst und sinkt dahin vor dem göttlichen Lebensgefühl, das ihm mit dem Genuss des wahren Weltbildes entbunden wurde. Nicht von Ferne auf Weltverneinung beruht es, dass er diesem allem den Rücken wendet. Er tastet der Welt in ihrem Bereiche ihre Werte weiter nicht an. Er selbst bejaht andere Dinge als die ausgesprochen weltlichen. So sehr ist sein göttliches Hausreich gewiss auch Welt, aber eben in der Welt eine andere Weltwirklichkeit, dass die angebliche Welt wesenlos ins Nichts versinkt vor den wahren Herrlichkeiten des Lebens. Eine Willensangelegenheit, wie sie es für den Täufer war, stellte für Jesus die Zugehörigkeit zu Gott nicht dar. Das sonst gleichermaßen unaufhaltsam einbrechende Gottesreich bricht sich in den beiden Schöpfern an dem in ihren Persönlichkeiten ausgeprägten Gegensatz von Willen und Lebensgefühl. Unter Gefühl pflegt man wohl bei allem verschwimmenden Sinn dieses Ausdrucks ohne Widerspruch die Entgegennahme der ihm widerfahrenden Ereignisse durch den Menschen zu verstehen. Und zwar nicht so sehr seiner Bewusstseinsvorgänge in geistig geklärter und geläuterter Gestalt, als das Erleiden der rohen, rein zuständlichen, zufälligen, unvorhergesehenen Leibesgeschehnisse. Ob ich frei und tief Atem schöpfe, ob mein Puls richtig und regelmäßig pocht, ob die Bewegung meiner Glieder, die Tätigkeit meiner Eingeweide, die Genauigkeit und Frische der Wahrnehmungsarbeit meiner fünf Sinne sich in Ordnung oder nicht in Ordnung befinde, das ist der ursprüngliche und eigentliche Bereich der menschlichen Gefühle, die hierin vor der Hand noch mit den tierischen Gefühlen mehr oder weniger übereinstimmen. Es gäbe ja kaum kranke Menschen, wenn mit bloßem Willensaufwand wirklich Wesentliches zu erreichen wäre. So unlogisch indessen der reine animalische Instinkt ist, er enthält doch sehr viel errechnende Fähigkeit und entzieht sich seinem Wesen nach näherer Erklärung, was da noch Vernunft und was nicht länger mehr Vernunft sei. Mit ihm beginnt unser Leben, seine geheimnisvolle, unergründliche Art und Weise. Je instinktiver wir handeln, desto näher befinden wir uns dem Rande des Unbewussten. Eine Naturreligion verkündeten auch die Pharisäer weitgehend, aber nach der vernünftigen und nützlichen Seite hin, während in Jesus mehr die weichen Naturlaute des Psalters wiederklingen. Der Fromme grünt wie ein Palmbaum, Psalmen 92, 13. Nie sah ich, dass ein Frommer verlassen war und seine Nachkommen nach Brot gingen. Psalmen 37, 25b. Das klingt auch im Naturlob der Bergpredigt noch nach. Auf den alten historischen Eingott der Propheten überträgt nun Jesus auch die volle natürliche Inbrunst seines persönlichen Gottvertrauens. Da Gott alles vermag, muss auch der Glaube an ihn grenzenlos sein. Man übersehe nicht, dass er die Fähigkeit des Glaubens an einer Naturerscheinung misst. Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berge sagen, rücke von hier weg, dort hinüber, und er wird hinüberrücken, und nichts wird euch unmöglich sein. Matthäus 17, 20, vergleiche Matthäus 21, 21, Lukas 17, 6. Mit dieser seiner Einschätzung der Glaubenskraft in einem höchsten Gefühlsgrade wusste sich Jesus allein. Und Heiden sind es nur, bei denen er die ihn beseelende Schwungkraft des Gottvertrauens ebenbürtig wiederfindet. Amen. Ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Matthäus 8,10. Ja, die Heiden werden sogar Schoßhündchen genannt, welche die Brosamen vom Tischtuch ihrer jüdischen Herren wegschlecken dürfen. Matthäus 15,25 folgende. In beiden Fällen, dem Hauptmann von Kapernaum sowohl wie dem kananäischen Weibe, haben wir es wohl mit einem schriftstellerischen Arrangement zu tun. Echt wird jedoch, weil in dieser Präzision wohl unerfindlich, der Gedanke sein, dass ein unreflektiertes Gefühlsverhältnis zu Gott dem semitischen Charakter schwerer fällt als dem heidnischen. Aber auch da, wo umgekehrt nicht die natürliche Seite, vielmehr die jüdisch-nationale Seite an seinem Glauben bei Jesus hervortritt, geschieht dies ebenfalls in Form einer Ausbiegung vom Jahweismus, und zwar in der unverkennbar archaischen Form des Ahnenkults. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch sitzen im Reich des Himmels. Matthäus 8,11. Diesen Glaubenszug mag Jesus mit dem Täufer geteilt haben. Matthäus 3,9. Er kommt besonders noch in der Parabel vom reichen Mann und armen Lazarus bei Jesus zu Ehren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Lukas 16,22. Während der Reiche Zeter schreit: Vater Abraham, erbarme dich mein. Lukas 16,24. Man erinnere sich, dass die älteste schriftlich noch nicht sich bestätigende Prophetie den dreifachen Patriarchen Gott anrief. 1. Könige 18,36. Er blieb dem Spätjudentum der Gott der drei Erzväter, ebenso der jungen Urgemeinde. Das vierte Evangelium stilisiert diesen synoptischen Erzväter- und Abrahamkult geflissentlich. Johannes 8,39, 53, 56, 58. Als nationaler Ahnenkult erscheint auch die Unterweisung des Jesus an die Schriftgelehrten. Dass aber die Toten auferstehen, deutet Moses an in der Geschichte vom Dornbusch, wie er den Herrn nennt, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Nicht von Toten ist er Gott, sondern von Lebendigen, denn alle sind ihm lebendig. Einige von den Schriftgelehrten aber antworteten: Meister, du hast gut geredet. Lukas 20,37 folgende, ähnlich Matthäus 22,31 folgende, Markus 12,26 folgende. Ebenso sind alle Berufungen auf David als leiblichen Ahnherrn des Jesus in seinem und in fremdem Munde ähnlich ahnenkultlich zu fassen. Dieser ahnenkultliche Einschlag gab das Gegengewicht ab gegen die radikale Enterwartung und verursachte die Aufhebung des futuristischen Charakters der jesuischen Eschatologie an entscheidenden Stellen. Das Wichtigste unter diesen unbestreitbaren Gegenwartsworten lautet: Niemand weiß, wer der Sohn ist außer dem Vater, noch auch, wer der Vater ist außer dem Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Lukas 10, 22, etwas geändert bei Matthäus 11, 21. Von diesem äußersten Präsenzgedanken völliger und im Erfüllungsfalle geradezu mystischer Einverleibung eines göttlichen Ichs im menschlichen Du, besitzen wir nun aber auch eine futuristische Fassung, in der das eschatologische Moment noch nicht vom Ekstatischen aufgesogen ist. Jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, nur der Vater. Markus 13, 32, Matthäus 24, 26. Hier ist der Abstand von Gott und überhaupt aller Kreatur ausdrücklich behauptet, und zwar besteht die Trennung in der zukünftigen Zeitstrecke bis zum Gerichtsanbruch. In dem sonst gleichlautenden Gegenwartsworte hingegen ist der Gegensatz Vater-Sohn für die göttliche Wesenheit völlig aufgehoben. Alle jene Worte, die hohe Schwingung haben und dennoch nicht futuristisch gefasst sind, wollen so verstanden sein, dass er in seinen eigenen gottverbundenen Augenblicken über die Enterwartung hinaus war, weil er sie vorweg als erfüllte Gottgegenwart in seiner Brust verspürte. Er lebte dann seine leuchtenden Verheißungen seinen Zuhörern im Augenblick selbst vor, in seiner Stimme, in seinem Anblick. Wir greifen nun zu einem Spruche der Bergpredigt. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus 7, 1. Dieses Wort wird immer noch zu seinem Nachteile in den Schatten des jüngsten Gerichtes geschoben. Den knappen Urtext, der befehlsmäßig nur 5 Worte zählt, in dem hier ja unser Ausdruck Kritik wurzelt, kann man dreist übersetzen. Übt nicht Kritik, sonst werdet ihr selber kritisiert. Kritik oder, als menschliche Anlage gefasst, die kritische Ader, wie man sagt, kann hier im weitesten Sinne gemeint sein, im Sinne des logischen Urteils, und dann würde der Spruch so viel besagen wie: Hütet euch vor einer verstandesmäßigen Einstellung zum Leben. Der Begründer des modernen Realismus in der Dichtkunst, Gustav Flaubert, geboren 1821, warnt öfters davor, einen Tatbestand festzustellen und daraus Schlüsse zu ziehen. Es folgt eine Briefstelle aus dem Jahre 1853. Ähnlich scheint in unserem Spruch aus Jesus zunächst nur der Lebensbeobachter zu sprechen. Es sei weder klug noch vorsichtig, sich irgendwie urteilend zu verhalten. Die Pharisäer Das waren die Leute, die ihre Nebenmenschen beständig beobachteten, beurteilten, sie bemängelten, ihnen am Zeuge flickten, kein gutes Haar an ihnen ließen. Nicht umsonst hat doch Paulus selber ein Pharisäer und dann einer, der die Gegnerschaft der Pharisäer gegen Jesus im Kern erfasst hat, in diesem Punkte Jesus so gut wie wörtlich beigestimmt. Darum bist du ohne Entschuldigung, o Mensch, sobald du irgendwie aufs Urteilen verfällst. Denn inwiefern du über den anderen urteilst, verurteilst du dich selber. Du tust dasselbe, der du dich zum Kritiker aufwirfst. Römer 2,1. Wer mit Kopf und Verstand und Schlauheit fromm ist, wird von Jesus unter die Pharisäer verwiesen, also unter seine Todfeinde. Die bejahende Kehrseite hat Jesus beredt genug immer wieder hervorgehoben, als nie ermüdender Anwalt unerschöpflicher Versöhnlichkeit. Wer nicht verurteilt, muss vergeben. Der Verstand darf nicht über das Leben zu Gericht sitzen. Die Bestätigung dieses Standpunktes finden wir in einem anderen, viel umratenen Wort, dem Spruch vom inwendigen Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt nicht auf genaues Zusehen hin. Man wird auch nicht sagen, siehe es hier oder dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist etwas in euch drinnen. Lukas 17,20. Nach dem Urteil neuester Formforschung ist dieses Herrenwort in der Überlieferung bestens bezeugt. Nach dem apokryphen Ägypter-Evangelium soll Jesus auf eine ähnliche Frage der Jünger nach dem Eintreffen des Reiches geantwortet haben: Solange die Weiber gebären, solange werden die Menschen sterben. Der wesentliche Inhalt des Wortes vom Reiche Gottes in euch ist tatsächlich die völlige Abwesenheit von jeder eschatologischen Willensstraffheit und Anspannung. Nach dem futuristischen Charakter so manchen synoptischen Ausspruchs würde da umsonst gesucht. Hier wird die Existenz des Reiches Gottes ausschließlich in die Gegenwart gelegt, die mit dem Genuss der Gottesgewissheit durch den Frommen steht und fällt, jedenfalls etwas, das nicht erfasst werden kann durch Paratheresis. Diese Paratheresis ist gerade das, was wir heute unter rationeller, verständiger, begrifflich und logisch abgewogener Weltauffassung verstehen. Konzentrierteste Aufmerksamkeit, die geistigen Potenzen des Bewusstseins im höchsten Grade aufgeboten, alles zugespitzt auf den Moment hin, wo dann das Ich zufassen und seinen Raub an sich reißen kann, ein Zustand schärfster Beobachtung bis zum letzten Grade des Auflauerns. Dicht daneben stehend auf etwas Acht geben und dann die Beobachtung verfolgen durch das eigene Verhalten. Kein Zweifel, dass damit in allem die Selbstbehauptungsseite des menschlichen Charakters aufgerufen wird. Der Intellekt tritt mit dem genauen Zusehen an die Spitze der Persönlichkeit. Nicht von ungefähr heißt es von dieser Auskunft: Befragt von den Pharisäern, wann das Reich Gottes komme. Diese Adresse dient der Auslegung. Wenn nun Jesus vor einer solchen spitzfindigen Auffassung des Gottesreiches gerade die Pharisäer warnt, so deshalb, weil deren äußerliche Frömmigkeit das Reich, das er verkündigt, niemals bringen wird. Und ebenso wenig könne man behaupten, fährt er fort, in dieser oder jener Religionsgruppe sei es erschienen, denn, siehe, das Reich Gottes ist nicht hier und dort, sondern in euch drinnen. Wie sagt die deutsche Romantik bei Novalis: Das Äußere ist ein in Geheimniszustand erhobenes Innere. Aber der Glaube verläuft einem Luftzuge gleich, so dass noch diese Lebendigkeit vom vierten Evangelisten anschaulich beschrieben werden konnte. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Johannes 3,8. Eine triebhafte Funktion religiöser Anlage und Begabung und weiter nichts. Vollends eine Füllung mit begrifflichem Inhalt ertrüge er nicht. Alles an ihm ist unvorhergesehen. Aber eben, was die Hauptsache ist, gesehen, geschaut. Der jesuische Glaube, der in die Gottschau mündet, damit nimmt Jesus die innigste Spur alttestamentlicher Frömmigkeit auf, die des Psalters und des Buches Hiob. Der Verkehr mit Gott als Genuss und seliges Vergnügen schildern besonders einige Psalmen. Eins erbitte ich von Jahwe, danach steht mein Verlangen, dass ich im Hause Jahwes weilen dürfe Zeit meines Lebens, um die Lieblichkeit Jahwes zu erschauen und an seinem Tempel meine Lust zu sehen. Psalm 27,4. Dann die großartige Wiederauflebungsahnung Hiobs. Ledig meines Fleisches werde ich Gott schauen. Ich werde ihn schauen, mir zum Heil. Ja, meine Augen sehen ihn und nicht als Gegner. Mein Herz verzehrt sich in meiner Brust. Hiob 19,26 folgende. In der Bergpredigt verbindet Jesus den Anblick der Natur mit dem Anblick Gottes. Schauet an die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Matthäus 6,28. Im wachsenden Zustand befindet sich aber auch die menschliche Unschuld des gläubigen Gemüts. Selig sind die Herzensreinen, denn sie werden Gott schauen. Viertens. Dem Anblick Gottes entspricht sein Wort. Vom Menschen her vollzieht sich die Vereinigung mit Gott durch die Augen, ihn schauen dürfen. Von Gott aus vollzieht sie sich für das Gehör, er lässt sich vernehmen. Wer Ohren hat, höre. Matthäus 11,15. Selig eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Matthäus 13, 16. Nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Matthäus 19, 11. Der Same ist das Wort Gottes. Lukas 8, 11. Mutter und Brüder sind mir die, welche das Wort Gottes hören und bewahren. Lukas 8, 21. Die beiden anderen Evangelisten haben für Letzteres: Wer den Willen Gottes tut, Markus 3, 35, Matthäus 12, 50. So hätten wir hier in den Synoptikern den Willen Gottes und das Wort Gottes für völlig gleich geachtet und eins ans andere vertauscht. Auch hier rückwärtiger Anschluss an die große Prophetie. Ich lege meine Worte in deinen Mund, sagt Jahwe sowohl zu Jesajas 51, 16, 55, 11, als zu Jeremia 1, 9, 5, 14. Jesus ist durch seine Äußerungen Organ Gottes. Im Johannesevangelium wird das Wort nicht nur gesprochen, sondern auch vernommen. Daher seine tiefsinnige Lehre von der Gemeinschaft, die dem Worte entspringt. Aber schon die Synoptiker lassen die Gewissheit des Jesus im Vertrauen an seine Verkündigung gipfeln. Selig, wer nicht Ärgernis nimmt an mir. Matthäus 11, 6, Lukas 7, 23. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Markus 13, 31, Matthäus 24, 35, Lukas 21, 33. Was Jesus aber noch selber bei seinen Lebzeiten in den Schranken der Individuation nur bange, um nicht zu sagen dumpf, empfand, das verwandelte dann der Osterjubel in die frohe Botschaft, in das Evangelium. Ebenso lieblich als groß gelangt das zur Wirkung in der Weihnachtserzählung des Lukas, wo das Wort gewinnend und erobernd auftritt, als Ansage, als beglückender Gruß im Munde himmlischer Engel. Der Engel trat zu ihr ein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr sei mit dir, Lukas 1, 28. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde und wachten nachts bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, welche dem ganzen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute ein Heiland geboren. Lukas 2, 9 folgende. Die Bildung des Römischen Reiches, von der Lukas berührt war, hieß dieses Wort, das ankam, willkommen. Siegreichen Fürsten wurden Adventspforten errichtet, und so fand auch das Wort, das die urchristlichen Missionare in die Welt trugen, Triumphbogen vor, durch die es feierlichen Einzug halten konnte im Anblick des Jesusbildes. Die alten kanaanitischen Städte hatten ihre großen Tierstatuen besessen, die zum Teil in Giza, Tel Sandahanna und anderswo der Spaten der Forschung freigelegt hat. Besonders gehören hierher die geflügelten Cherube der salomonischen Zeit, Sphinxe und Löwenvögel, vielleicht hethitischen Ursprungs, die auch im Alten Testament erwähnt sind, der Schwertwächter des Paradieses, Genesis 3,24, und der Wandschmuck im Tempel, 1. Könige 6,23 bis 29. Diese Bildseite des Jahwedienstes könnte noch nachklingen im Psalter. So hab ich dich im Heiligtum geschaut, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben, und meine Lippen sollen dich loben. Psalm 63,3 folgende. Wie es hier heißt, leitete der Anblick zum Wort über. Bild und Wort bilden in den Urkulten keine Gegensätze. Bei den Hebräern werden sie sogar durch dieselbe Vokabel bezeichnet. Dabar bedeutet sowohl Wort als das sichtbare Ding. Die alten Volksfetische, die Teraphims, büßten in dem Maße ihr Ansehen ein, als sie für erschaffen galten. Die Schöpferkraft aber lag beim Worte. Das ist die große Entdeckung der schriftschaffenden Propheten, die in Jahwe den Weltschöpfer verehrten. Der Name Jahwes wirkt schöpferisch an der Stätte, wo er kultisch richtig erscheint. Deuteronomium 12,5, 1. Könige 8,16, 29, 9, 3, 7, 2. Könige 23,27. Diese seine Verehrung wird alsbald sakrosankt. Jesajas 29,23. Seitdem ist Jahwes Name tabu. Auf seiner Nennung steht Todesstrafe. Levitikus 24,16. Das heilige Wort war vollständig zu einem Abstraktum abgedorrt. Es war Punkt geworden. Der vierte Evangelist trifft auch geschichtlich vollkommen das Richtige. In Jesus wurde das Wort Fleisch und zeltete unter uns. Johannes 1,14. Da in seinem Leibe und Munde Gott als Wort wieder lebendig wurde, ging es in den symbolischen Zustand über, und es entbrannte nun der neue Kampf eines Propheten um das göttliche Wortsymbol. Aber eben bis das Vergängliche in seiner Verkündigung dermaßen Gleichnis wurde, durchlief es die weite Strecke, die bei der rationalen Lebensklugheit der Pharisäer begann. Wer nun diese meine Worte hört und handelt nach ihnen, der gleicht einem verständigen Manne, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat. Und da ging der Regen nieder und kamen die Güsse und bliesen die Winde und fielen das Haus an, und es fiel nicht um, denn es war auf den Felsen gegründet, und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Manne, der sein Haus auf den Sand baute. Und es ging der Regen nieder und kamen die Güsse und bliesen die Winde und schlugen gegen jenes Haus, und es stürzte um, und sein Sturz war groß. Matthäus 7, 26, 27, Lukas 6, 17, 49. Rationalismus und irrationale Symbolkraft vereinigen sich in Jesus zu einem einzigartigen Beispiel von Vernunftsbeseelung. Sachlichkeit und Wortgenuss decken sich. Fünftens. Die Seele des Jesus wird einheitlich verbunden und eingefasst durch den Glauben, den er verkündete und darlegte. Dieser Glaube ist etwas rein Persönliches und zudem etwas Einheitliches. Er ist seine Schöpfung, sein Werk. Etwas anderes hat Jesus der Welt eigentlich überhaupt nicht hinterlassen, als eben die Stellung zu Gott und Welt, die er selber einnahm, nachdem er sie sich in einer höchsten seelischen Anstrengung erworben hatte. Darin sind Buddha und Jesus einigermaßen gleichgestellt, dass von beiden aus ein neues Testament seinen Ausgang nimmt. Denn auch Buddha steht zu der gewaltigen Welt des Brahmanentums nicht wesentlich anders als Jesus zu der israelitisch-jüdischen Vergangenheit. Durch solche nicht zu leugnende Ähnlichkeit haben sich indessen auch scharfsichtige Geister, so noch Nietzsche, täuschen lassen, als sie den Jesusglauben wie eine semitisierte Doublette des Buddhismus auffassten. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Der Jesusglaube bejaht die Welt ebenso gewaltig, als Buddha gewaltig ihre Verneinung lehrt. Aber eben es ist keine vernünftige Bejahung, keine Bejahung durch die Idee. Es ist vielmehr geradezu eine Verneinung der Idee durch jenes göttliche Lebensgefühl und lebendige Gottgefühl, das die Seele des Jesus erschuf. Nicht griechische Idee, sondern prophetischer Glaube. Die klassische Linie des semitischen Genies kennt den Höhenweg von den Propheten des 8. Jahrhunderts zu Jesus als seinen Trieb zur Beseelung. Wenn also zu griechischen Denkern von Jesus her überhaupt keine Beziehungen bestehen, um von Abhängigkeiten schon gar nicht zu reden, so ließen sich wohl Berührungen mit der Seelenlage griechischer Volksfrömmigkeit aufzeigen, doch so, dass beide dann in allgemein urreligiösen Glaubensbeständen wurzeln. Auf diesen außerordentlich wichtigen, wenn nicht geradezu entscheidenden Punkt werden wir noch näher aufmerksam werden, wenn wir der sehr überraschenden Ähnlichkeit gedenken, die zwischen der griechischen Legende von Pythagoras und dem Jesus der drei ersten Evangelien offensichtlich besteht. In diesem urreligiösen Sinne ist jesuischer Glaube ein Wachstumsglaube. Doch da ihm trotz allem Welken und Vergehen der Pflanzen und Tiere nicht Untergang, letztes Geschick ist Auferstehungsglaube. So kann denn bei Jesus von einem Auferstehungsglauben weitgehend die Rede sein, bei völliger Abwesenheit einer Ahnung, dass sein eigenes Schicksal einmal durch eben einen solchen Auferstehungsglauben unsterblich werden soll. Sterben und Auferstehen beschwingt jede natürliche Religion mit dem ihm eigenen Rhythmus, dass das erstorbene Wachstum der Natur wieder auflebt, dass untergegangene Gestirne neu leuchten, ist jedem menschlichen Geschlecht zu allen Zeiten eine unmittelbare Erfahrung, der sich das eigene Erlebnis eingliedert. Fast überall und bis in vorgeschichtliche Fernen zurück meldet sich daher der Glaube an eigenes Wiederaufleben, sofern man sich überhaupt als Teilnehmer an einem Gesamtgeschick der Welt weiß und fühlt. Im Alten Testament findet sich seit Ezechiel eine wachsende Verwendung dieses Gedankens und in der neutestamentlichen Umwelt sind es namentlich die spätjüdischen Apokalypsen, die nach Baruch und Esra heißen, in denen nach dem Untergang auch dem Einzelnen eine Auferstehung zugedacht wird. Unter den Gegnern Jesu bestritten die Sadduzäer diesen verhältnismäßig jungen Glauben. Markus 12, 18, folgende Arkonauten 23, 6 bis 8. Die Pharisäer hingegen waren leidenschaftliche Anhänger des Auferstehungsglaubens, den auch Jesus teilte. Denn in der Auferstehung gibt es weder Freier noch Gefreite, aber man ist da wie Engel im Himmel. Matthäus 22, 30. Es geht das aus der gesamten apokalyptischen Gedankenwelt hervor, infolge ihrer naturmythischen Grundlagen. Die Wahrheit ist, dass im geschichtlichen Jesus-Charakter das Gefühl für Gemeinschaftswerte und die Vorherrschaft eines kindlichen Sinnes vor allem aus der vollen Freiheit unmittelbaren Schauens und Fühlens erblühen. Wie wenig vor allem das Mitleid Jesus sein Verhalten bestimmte, wird uns nun gleich klar werden, sobald wir seine entscheidende Stellung zur Umwelt ins Auge fassen, die eine Stellung war, Kopf und Brust gegen den Feind und den Rücken schützend vor den Seinen. Ganzer Mut und der sieghafte Weltsinn des hochwertigen Adeligen gehen da im Kampf für die von ihm entdeckte göttliche Qualität auf.